Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der heute ein Mann zu Gast ist, den die meisten von uns wohl aus dem Fernsehen kennen. Er hat einige Jahre das Morgenmagazin der ARD moderiert, war Korrespondent in Berlin. Seit 12 Jahren ist er im, ich benutze jetzt einfach mal das Wort, Unruhezustand, weil er nämlich immer noch Dokus dreht, Bücher schreibt. Sein aktuelles Buch heißt Alt sein wie ein Gentleman. Der Autor, der Journalist Sven Kunze ist da. Herzlich willkommen.
Ja, ich bedanke mich, dass ich bei dieser Sendung dabei sein darf.
Dann sage ich, wir sind doppelt so dankbar, dass Sie da sind. Mit 77 Jahren immer noch nicht alle Fünfe gerade lassen an so einem Sonntag. Warum nicht?
Na, es ist natürlich eine große Ehre, bei Ihnen zu sein. Und es ist immer interessant, mit jemandem zu reden, der das Buch vielleicht gelesen hat und gesehen, wie die Reaktionen sind. Ich erinnere mich, als ich noch im Morgenmagazin war, habe ich jeden Morgen mit Autoren geredet oder gelegentlich, deren Bücher ich nicht gelesen habe. Und die erste Frage war immer, ist dieses Buch und welche Rolle nimmt es in Ihrem Gesamtschaffen ein? Mal sehen, was Sie für eine erste Frage haben.
Die erste Frage, die ist schon durch, wie das ist mit diesen alle Fünfe gerade lassen mit 77. Aber das geben Sie jetzt so ganz ehrlich zu, dass Sie als Journalist die Bücher von Interviewpartnern manchmal nicht gelesen haben?
Naja, es ist Mitternacht. Wir haben ja damals um Mitternacht angefangen. Da liegt ein Buch von 300 Seiten. Soll ich das lesen? Oder was hat es mit dem auf sich? Habe ich das geschenkt bekommen? Nein, das ist der Autor, den sollst du heute interviewen. Ich kann das nicht mehr lesen. Und dann kamen eben diese 4, 5 Fragen zustande, die immer dieselben waren.
Dann bin ich gleich zu Beginn unserer Sendung, unseres Gesprächs ganz ehrlich und sage, ich habe Ihr Buch gelesen, anständig, wie das ein Journalist macht, mit fliegenden Augen. Links oben, rechts unten, ich weiß, worum es geht und an manchen Stellen habe ich Kreuzchen und Pünktchen und sonst was gemacht und bin sehr froh, dass Sie da sind und kann schon mal sagen, Sven Kunze lässt uns als Leser in seinem Buch ziemlich nah an sich ran. Das kann ich sagen.
Ne? Sehen Sie, jetzt werde ich schon nervös. Ist mir doch derjenige lieber, der keine Ahnung hat und fragt, welchen Stellenwert nimmt dieses Buch in Ihrem Gesamtöeuvre ein? Das wäre immer meine zweite Frage.
Ja, das machen wir gleich. Alt sein wie ein Gentleman. Sven Kunze ist zu Gast im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Sven Kunze ist mein Gast im HR1 Talk heute. Viele Fernsehjahre als Journalist hat er verbracht, ist Moderator gewesen, jetzt Autor. Das Buch Alt sein wie ein Gentleman hat er gerade vorgelegt. Das ist die Fortsetzung des Buchs Alt werden wie ein Gentleman. Herr Kunze, was ist denn leichter, das Werden oder das Sein?
Das Werden ist leichter, das muss man ehrlich sagen. Denn jetzt geht's ja auf die letzte Strecke und es wäre ja töricht zu verschweigen, dass die überaus anstrengend und mühselig und auch leidvoll sein kann. Insofern ist erste Strecke besser. Hinzu kommt, dass diese 10 Jahre zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr ja total eine Neuerung sind. Das hat es in der Geschichte der Menschheit bislang so noch nicht gegeben. Und wir haben da wirklich Neuland durchlebt.
Inwieweit?
Weil mit 60 war man früher alt. Dann hat man sich zurückgezogen und dann hat man bescheiden hinterm Ofen gelebt. Dann hat man auch keine Ansprüche mehr gehabt. Schon gar nicht hat man sich Sans-Culotten angezogen mit solchen komischen Taschen rechts und links und ist weiß Gott wo in der Welt aufgetaucht, sondern man blieb still, bescheiden, das Ende erwarten zu Hause. Und wir haben, ich, meine Generation, ja ein ganzes Jahrzehnt, viele auch mit guter Kasse und vielen Aktionen und neuen Erfahrungen dazu geschenkt bekommen.
Wie hat Sie dieses Alter denn verändert? Also wenn Sie sagen, dass zwischen 60 und 70 es bei Ihnen schon anders war als bei Generationen zuvor, wie ist es jetzt mit 77?
Na, nur habe ich diese ersten oder diese geschenkte Dekade einigermaßen gut und fröhlich und auch lustbetont und verantwortungslos, wenn man so will, muss man wirklich sagen, hinter mich gebracht. Und nun fängt an, der Körper zu zwicken und zu zwacken.
Was tut denn weh?
Na, weh tut eine ganze Menge. Man geht langsamer, die Treppen werden müde. Seliger, die Sinne ziehen sich zurück und dann kommen natürlich noch Krankheiten hinzu. Und all das zusammen wird schon sehr beschwerlich. Das muss man einfach sagen. Und das so abzuleugnen wäre töricht.
Aber diese ganze Geschichte mit dem, dass die Treppen schwieriger sind, hat auch was Gutes, weil Sie wollten kurz vor der Sendung noch eine rauchen gehen und da habe ich gesagt, das geht im Erdgeschoss bei uns vorm Haus und haben Sie gesagt, dann rauche ich besser nicht.
Ja, sehen Sie, können Sie mal sehen, wie schnell man sich das Rauchen abgewöhnen kann. Nein, ich habe natürlich früher, wie jeder vernünftige Journalist, habe ich geraucht wie ein Schlot. Es gibt kein Bild von mir aus den frühen 40er Jahren meines Berufs, in der ich keine Zigarette in der Hand hätte. Dann habe ich aufgehört und jetzt im Alter, nachdem ich wahrscheinlich an allem nur nicht mehr an rauchinduzierten Lungenkrebs sterben werde, rauche ich gelegentlich eine Zigarette.
Wie viele sind es am Tag?
Eine, höchstens zwei. Wo kriege ich die her? Weil wenn ich eine Schachtel zu Hause habe, dann streiche ich den ganzen Abend um die herum.
Okay.
Das was ist ich eigentlich mache, ich gehe ganz kurz nur in ein kleines Zeitungskiosk um die Ecke und kaufe Zigaretten einzeln, was natürlich total verboten ist. Weil es aber im Osten ist, gibt es noch diese gute Tradition der Bückware. Und dann kaufe ich also gebückt ein, zwei Zigaretten für einen Euro das Stück.
Und das ist in Ost-Berlin wahrscheinlich?
Das ist natürlich in Ost-Berlin. Im Westen gibt es solche Ausschweifungen vermutlich nicht.
Wo in Ost-Berlin sind Sie zu Hause?
Na, wie sich das gehört für jemanden von meiner Biografie auf dem Prenzlauer Berg.
Schön. Lebt dort im Prenzlberg jetzt ein Gentleman, Sven Kunze, oder ist es einer, der gerne wie ein Gentleman wäre?
Na, Gentleman ist ja eine englische Tradition und man darf sich selbst gar nicht Gentleman nennen, habe ich mir erklären lassen. Aha. Sondern gelegentlich wird einem das Attribut von Fremden und nur die dürfen das zugeeignet, ist mir aber noch nicht passiert.
Sven Kunze ist zu Gast im HR1 Talk. Sein aktuelles Buch heißt nämlich Alt sein wie ein Gentleman. Wir haben viel zu besprechen. Bis 12. Das ist der HR1 Talk mit Sven Kunze, Buchautor, viele Jahre Journalist in der ARD. Unter anderem haben Sie das ARD-Morgenmagazin moderiert. Wir haben es gerade schon angesprochen. Da mussten Sie tatsächlich nicht nur früh aufstehen, sondern eigentlich schon abends aufstehen, oder?
Wir sind damals, meine Moderatorin und ich, um Mitternacht aufgestanden.
Verkehrte Welt.
Ja, weil die Vorarbeiten waren nicht so, dass man sich hätte immer drauf verlassen können. Ich hatte das ja schon angedeutet mit den Büchern, die nicht gelesen waren. Und deswegen haben wir alles praktisch selbst machen müssen, konnten uns auch nicht verlassen. Und deswegen haben wir zwischen 12 Uhr und 4 Uhr früh dann die Moderation geschrieben und sind dann in die Sendung gegangen. Wie? Wir waren fertig, kann ich Ihnen sagen. Hinzu kommt, dass es noch einen Raucherraum gab. Und wir beide praktisch den ganzen Vormittag durchgequalmt haben.
Wie muss ich mir das heute vorstellen? Wann kommen Sie denn heute in die Gänge? Also genießen Sie das heute einfach, diese Stunde länger zu schlafen?
Eine Stunde. Ich bleibe auch manchmal bis 11 oder 12 im Bett. Wenn das Wetter draußen schlecht ist, ich eine anständige klassische Musik habe oder ein Buch oder irgendwas, dann bleibe ich einfach liegen. Ich brauche ja keine Zukunft mehr in Angriff nehmen. Also lasse ich die Hände von der und lebe im Augenblick.
Und wie holen Sie sich dann Ihre, ich sag mal, soziale Beschäftigung?
Naja, ich koche. Ich bin, glaube ich, ziemlich gastfreundlich. Ich lasse mich übrigens auch gerne einladen, wenn jemand Lust hat, mich einzuladen, nur zu. Ich komme. Und wir treffen uns in so einem Stammtisch und wir haben ja alle, das muss ich ehrlich sagen, all diejenigen, die ich kenne, sind so im Geld, dass sie eine okay Rente haben. Also wir sind viel gemeinsam unterwegs.
Wenn Sie von wir sprechen, ich stelle jetzt mal eine Mutmaßung an und ja. Sie sagen, das ist okay, oder stellen Sie mir eine andere Frage. In Ihrem Buch sprechen Sie von Ihrer Frau.
Ja, ich habe... geheiratet. Ich habe die Inka Schneider, mit der ich ja jahrelang moderiert habe, dann haben wir uns jahrelang gekannt, haben uns auch gelegentlich gestritten, haben dann aber auch Mechanismen entwickelt, diese Streitereien wieder beiseite zu legen. Und vor 2 Jahren auf dem Flug nach New York hat die Inka in irgendeiner Frauenzeitschrift einen Artikel entdeckt, Step by Step to Marriage in New York. Es stellt sich heraus, kostet $30 zu zweit, kann man sie leisten, und dauert 24 Stunden. Und das haben wir dann gemacht.
Sie haben in New York geheiratet?
Wir haben in New York geheiratet, mussten dann noch einen Trauzeugen. Den haben wir vor der Bürgermeisterei gefunden, Martin.
Und den Martin, kannten Sie vorher nicht?
Nein, wir kannten den nicht. Martin kam aus der Bronx und war dann unser Trauzeuge. Und dann, als wir getraut waren, es dauerte alles nur 10 Minuten, sagte Martin, well, now I want my money. Also $150 wollte er haben. Und dann wollte ich ihm die $150 geben. Und da guckte er mich eine Zeit lang so von unten an und sagte, man, wenn ich dich so ansehe, du wirst kein weiteres Mal mehr heiraten können. Mach's 200.
Dann hat er $200 dafür bekommen.
Dann hat er $200 gekriegt, ist in die Bronx abgezogen und hat noch was sehr Nettes gesagt. Er sagte nämlich, wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen, hat er recht.
Ja, da hat er auch recht, ja.
Aber meine Unterschrift unter euer Hochzeitszertifikat, das wird euch Zeit eures Lebens begleiten.
Dann muss ich jetzt, wenn Sie das schon zulassen, dass ich so nah an Sie ranrücken darf, noch ein Stückchen näher ranrücken. Inka Schneider ist mächtig jünger als Sie.
Sie ist mächtig jünger als ich, ja. So, wir reden jetzt mal über Zahlen, ja. 23 Jahre, wenn ich es recht errechnet habe.
Wie funktioniert das mit Ihnen beiden? Die Frau arbeitet sehr erfolgreich und viel in Hamburg, oder?
Es funktioniert einfach, weil wir seit 20 Jahren zusammen sind, weil wir uns vertrauen, weil wir unsere Schwächen kennen und vor allen Dingen, weil wir nach vielen, vielen vergeblichen Streitereien und Sträußen gelernt haben, das zu bewältigen. Es gibt natürlich Dinge, die die Inka macht, wo ich dann sagen muss, du, das kann ich jetzt nicht mehr. Und es gibt auch Gesprächssituationen, wo die Inka sagt, nun, da muss ich nun wirklich nicht dabei sein, da habe ich noch Zeit, mach das mal mit deinen Leuten alleine aus. Aber es funktioniert.
Und diese Leute gibt es, das ist die Gesellschaft vom Dachboden, habe ich gelesen.
Es gibt sie als, es gibt so Leute.
Das heißt, das ist so eine Gruppe, die sich ab und an mal trifft und gemütliche Zeit miteinander verbringt.
Ja.
Nicht schlecht, eine gute Erfindung.
Also ich kann nur sagen, das Einzige, was durch diese ja oft schweren Stunden, Tage, Wochen, Monate und die Periode bis hin zum letzten Augenblick hilft, sind andere Menschen.
Sagt Sven Kunze, der zu Gast ist im HR1 Talk. Mit Marco Schreil und mit dem Autor Sven Kunze, der ein Buch über das Altsein geschrieben hat. Vielleicht sagt der ein oder andere, ich kann etwas hören, was ich an Sven Kunze nie gehört habe. Seit einiger Zeit haben Sie einen Nerv nicht mehr im Gesicht, der bei einer Operation durchtrennt worden ist. Ich finde, Sie gehen damit sehr, sehr gut um. Warum haben Sie sich eine ganze Zeit verstecken wollen?
Ich habe mich eigentlich nicht versteckt, sondern das war eine schwere Operation, Gott sei Dank gutartiger Gehirntumor. Und als ich aufgewacht bin, weil der Arzt sagt natürlich, machen Sie sich keine Sorgen, das kriegen wir hin. Gar nichts hat er hingekriegt. Und als ich dann in den Spiegel geblickt habe zum ersten Mal, bin ich schon zusammengezuckt.
Weil die linke Seite?
Die linke Seite hing runter. Sie müssen sich das so vorstellen, dass der Mund nach oben hing und die Seite nach runter. Also das war eine unbeschreibliche Verzerrung, die sich dann so etwas wieder menagiert hat oder ausgeglichen hat. Was mir geholfen hat, wir hatten ja vorher über die Inka Schneider, mit der ich jetzt verheiratet bin, geredet, war deren Zuneigung und deren Lässigkeit gegenüber dieser Fratze, muss ich wirklich sagen.
Ach.
Doch, muss man sagen. Alles andere untertrieben. Und das war eigentlich der Krückstock, der mich dann durch die nächsten Wochen gebracht hat.
Und haben Sie den Krückstock benutzt, um diesem Arzt mal einen auf den Hinterkopf zu hauen?
Nee, ich habe dann gedacht, auch die Ärzte ist Menschenwerk und Menschenwerk ist immer fehlbar und ich bin eben ein Produkt dieser Fehlbarkeit. Ich habe das dann nicht weiterverfolgt. So, macht ja auch keinen Sinn, weil es ist ja nicht rückgängig zu machen.
Dann sage ich jetzt nach der ersten halben Stunde schon, Sven Kunze ist da und der ist alt nicht wie ein Gentleman, sondern der ist ein Gentleman. Weil das macht doch einen Gentleman aus, oder?
Genau das ist, auf was ich immer gehofft habe.
Sven Kunze ist zu Gast im HR1 Talk und Wunschmusik von ihm gibt's jetzt. Born in the USA. Heute Autor, früher Journalist Sven Kunze ist mein Gast im HR1 Talk. Von 83 bis 2007 sind Sie bei der ARD gewesen. Das sind so knapp 25 Jahre, die Ihr Leben wahrscheinlich echt am meisten geprägt haben, oder?
Das ist eine gute Frage, weil man ja, wenn man dann zurückblickt, immer der Überzeugung ist, dass man selbst das alles in Szene gesetzt hat und dass man eigentlich Zeit seines Lebens derjenige war, der das umgesetzt hat, was man eigentlich immer wollte.
Wollten Sie es denn?
Nein, im Nachhinein ist es eben so, dass ich eigentlich so recht nie wusste, was ich wollte. Und wenn ich es mir recht dann überlegt habe, das meiste oder vieles von dem, was dann geschehen ist, ist eher aus Zufall geschehen.
Weil sie nicht so ein Streber, Spießer?
Nee, weil ich glaube, dass der Zufall ohnehin ein vollkommen unterschätzter Beeinfluss an unserem Leben ist. Wahrscheinlich ist der Zufall die allergrößte Kraft, die unser Leben voranbringt. Denke ich heute so, weil ich, wenn ich zurückblicke, wenig Punkte entdecken kann, wo ich wirklich kundig und auch erfolgreich gesagt habe, hier ist die Weiche, hier gehe ich lang.
Dann war der Zufall gut zu Ihnen.
Der Zufall, wer immer es ist, hat mir wirklich gut ins Leben reingespielt, muss ich sagen. Muss mich im Nachhinein wirklich bedanken bei ihm. Anderen ist es nicht so gut gegangen.
Können Sie diese Zufallssituation beschreiben, wie Sie beim Fernsehen gelandet sind?
Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil Frau von sowieso, der Namen ich vergessen hatte, geschwängert wurde von ihrem Mann, was völlig in Ordnung war. Und dann habe ich, weil sie ja dann auch Mutterschutz nahm, für ein Dreivierteljahr deren Stelle gekriegt. Und dann hat die Kraft des Lenden ihres Mannes dazu geführt, dass sie gleich wieder schwanger wurde und dann ihren Beruf aufgab und ich dann sozusagen die Stelle voll übernommen habe. Das nenne ich Zufall. Das nenne ich nicht Planung.
Dann waren Sie Redakteur, Reporter, Sie waren Korrespondent, Sie waren Moderator. Was war am spannendsten? Welche Zeit war am spannendsten? Gerade wird ja immer diese Wendezeit zitiert.
Na, da war ich in New York. Ich saß in New York vorm Fernseher und da turnten so ein paar Typen auf der Mauer rum und von hinten spritzten DDR-Wasserwerfer, versuchten die von der Mauer zu fegen, aber das gelang denen nicht. Und da habe ich gedacht, wenn die nicht mal noch ein paar Typen von der Mauer fegen können, dann wird das nichts da mit der DDR und deren Zukunft. Damit hatte ich nicht viel zu tun gehabt.
Mhm.
Aber Sie haben gefragt, was das Tollste war.
Ja.
Das Tollste war, morgens mit dem Team zusammen zum Flughafen zu gehen, irgendwo nach Amerika zu fliegen, wohin auch immer, dort anzukommen und dann in einem Land umherfahren und drehen und reportieren. Das war das Allerbeste.
Dann waren diese 5 Jahre ARD-Morgenmagazin jetzt nicht das Spannendste?
Nee, oder das Spannendste war es, nein, das muss man ehrlich sagen, weil wenn Sie das kennen, Sie wahrscheinlich auch, Sie moderieren irgendwas, die Sendung ist vorbei, 3 Tage später fragt man Sie und sagt, wer war denn da? Das wissen Sie gar nicht mehr.
Ja, weil es durch ist.
Weil es durch ist. Aber die Eindrücke irgendwo mitten von Amerika, die bleiben Ihnen erhalten.
Und bei so einem Morgenmagazin, wenn man, so wie Sie vorhin gesagt haben, Mitternacht sich trifft, um dann morgens von 5.30 Uhr bis 9 Uhr zu senden, muss man schon Teamplayer sein, oder?
Ja.
Da braucht man keine sozialen
Ja,
Krücken.
Obwohl sie sitzen dann natürlich zusammen mit ihrer Co-Moderatorin ziemlich alleine im Studio. Nicht? Oben ist dann die Stimme des Regisseurs, das ist es dann aber auch. Also es ist kein Helter-Skelter in diesem Studio, sondern es ist immer gespannte Atmosphäre.
Sven Kunze, ehemals Moderator des ARD-Morgenmagazins, Korrespondent, Journalist und jetzt Autor, zu Gast bei uns im HR1 Talk. Sven Kunze ist mein Gast heute. Die Stammhörer im HR1 Talk, die wissen, was jetzt kommt. Herr Kunze, Ihnen erkläre ich es. Eine akustische Überraschung ist jetzt am Telefon für Sie. Ich bin gespannt, ob Sie sie direkt zuordnen können. Lieber Überraschungsgast, herzlich willkommen.
Ja, schöne Grüße von mir nach Frankfurt.
So. Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Sie kennen
Aber
sich
trotzdem, ja, schön, mit dir zu reden.
Sie kennen sich Ihnen. Lieber Überraschungsgast aus was für einer Phase des Lebens von Sven Kunze?
Ich habe gerade erfahren, dass diese Phase seines Lebens relativ unspektakulär gewesen ist. Aber für mich war es eine sehr spektakuläre Phase. Deswegen habe ich sehr eindringliche Erinnerungen an Sven Kunze aus dem ARD-Morgenmagazin.
Aha. Können Sie beschreiben, wie er damals so ausgesehen, was er gemacht, was er getan hat?
Wie Sven Kunze ausgesehen hat.
Ja.
Gar nicht anders als heute wahrscheinlich. Aber Sven Kunze war sehr beeindruckend.
Nicht.
Und
hatte er sowas ganz Spezielles an sich zum Beispiel?
An sich sowieso, aber er hatte zum Beispiel eine Angewohnheit und die fand ich damals irgendwie ganz irre. Der hat nämlich seine ganzen Moderationen immer auf einer kleinen Schreibmaschine geschrieben. So habe ich das kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, wir hätten doch schon Computer, wir könnten doch schon, aber Sven Kunze schrieb tatsächlich auf Schreibmaschine in einem kleinen Räumchen in der Redaktion und da bereitete er sich dann auch auf seine Sachen vor.
Rauchenderweise.
Rauchenderweise möchte ich hinzufügen, ja.
Genau, wobei wir alle geraucht haben damals wie die Schlote. Und das war auch das Schöne in diesem Studio, wo es drin natürlich Arbeitsatmosphäre herrschte. Da gab es einen kleinen Nebenraum und da trafen sich alle, die geraucht haben, ich habe ja gesagt, es waren fast alle, dann immer zwischendurch in kleinen Pausen dann auch zum Rauchen. Das hat es damals noch gegeben.
Mhm. Lieber Sven Kunze, haben Sie irgendeine Ahnung inzwischen?
Nee.
Dann reden wir doch einfach, lieber Überraschungsgast, noch ein kleines bisschen weiter. Hat Sven Kunze einen Lieblingsfußballverein? Wissen Sie das?
Das ist interessant. Das weiß ich gar nicht mehr, ob er einen echten Fußballverein hatte, für den er die Daumen gedrückt hat. Ich weiß nur, ich bin mit ihm nie ins Gehege gekommen, weil ich ja als Dortmunder auch den BVB immer die Daumen gedrückt habe. Und ach doch, ich weiß es jetzt wieder.
Der ist das der Peter Grossmann?
Ja!
Der Peter Grossmann, diese Pfeife. Wisst ihr, Peter, ich habe dir doch streng damals den Auftrag gegeben, wenn der ruhmreiche 1. FC Kaiserslautern wenn über den berichtet wurde, dass du sagen solltest, der ruhmreiche erste FC Kaiserslautern. Das hast du vergessen.
Nein.
Ah, nein.
Dass der ruhmreiche erste FC Kaiserslautern dein Lieblingsverein ist. Das ist mir gerade noch eingefallen. Aber ja, stimmt, du hast es mir eingetrichtert. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ich hätte gern auch was vergessen.
Ja, nun war damals Kaiserslautern nicht so oft in der Berichterstattung. Eigentlich nie, um ehrlich zu sein. Aber wenn er dran war, dann sagte ich, Peter, du weißt, der ruhmreiche erste FC Kaiserslautern. Und es rief auch mal der Vorstand an von Kaiserslautern und sagt, was treibt ihr da eigentlich?
Ja, was ist das für ein Quatsch?
Und wir waren dann eingeladen zu einem Vorspiel mit den alten Herren, haben aber nicht gemacht.
Lieber Peter, jetzt können wir auch ins Du verfallen, weil wir uns kennen. Das hast du bisher ja super gemacht. Er hat dich nicht an der Stimme erkannt, aber wahrscheinlich habt ihr doch tatsächlich, wenn man diese Stunden zusammenzählt, doch so ein halbes Leben miteinander verbracht im Studio, oder?
Ja, das war schon so eine kleine, für sich abgeschlossene Welt da im Morgenmagazin, muss man sagen, weil die Vorbereitung fing ja relativ früh an für Sven und für Judith und für Inka, die ja damals zusammen moderiert hatten, war das natürlich noch viel eher als bei mir, aber auch nicht so richtig viel. Ich fange ja auch schon damals auch um 1:30 an und da war man ja bis mittags zusammen und ich kann mich auch an die Zeiten erinnern, wo wir nach der Sendung natürlich gerne noch auch mal Mittagessen gegangen sind und dieses Mittagessen zog sich dann auch noch bis nachmittags um 4, weil wir da auch noch das ein oder andere Glas Wein zusammen getrunken haben.
Stimmt, ja.
Also wir waren relativ lange dann auch zusammen in dieser Woche. Aber ich habe es tatsächlich in Erinnerung als eine unglaublich tolle Zeit, weil ich von Sven Kunze, und das ist jetzt ohne Honig um deinen Maul zu schmieren, lieber Sven,
das kannst du gerne machen.
Habe, von deiner Gelassenheit und von deiner wirklichen Intellektualität. Du hast irgendwie alle Themen immer so leicht aus den Ärmeln geschüttelt und warst irgendwie wie so ein Fels in der Brandung damals. Ich war ja neu und konnte da mir wirklich ganz, ganz viel von abgucken. Das muss ich sagen.
Lieber Peter,
entschuldige bitte.
Es war eine Freude. Herzlichen Dank dafür. Liebe Grüße nach Dortmund oder Köln, wo auch immer du gerade bist. Und ein schönes Wochenende noch.
Tschüss,
danke
Peter.
Tschüss.
Ja, danke dir.
Tschüss. Ciao,
tschüss.
Mach's gut.
So, unsere Sendung, die können Sie in aller Ruhe gerne auch nochmal nachhören, der Podcast. hr1.de, Sven Kunze ist mein Gast. Heute im hr1 Talk.
hr1 Talk.
hr1 ist hier der Talk am Sonntag mit Sven Kunze, Journalist, Autor. Wir sind bei diesem fixen Fragebogen, den ich für Sie habe. Viele mögen es nicht. Ich finde es total spannend. Ich gebe Ihnen so Halbsätze vor und Sie machen sie bitte zu Ende. Und wenn wir ein bisschen länger plaudern, plaudern wir länger.
Aha.
Okay. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Gelegentlich beim Fleischer erkannt zu werden.
Und dann kriegen Sie eine Mortadella über den Tresen gereicht. Und dann
keine ganze Mortadella, sondern ein kleines Scheibchen Mortadella.
Ist das wirklich so?
Ja.
Ja, super. Ich hasse es, wenn.
Wenn ich mit jemandem zusammensitze und der holt sein Handy raus und fängt daran, drauf rumzuspielen und vergisst mich automatisch.
Dann müssen Sie mit denen oder mit dem Handy-Jenga spielen. Man setzt sich an den Tisch, stapelt die Handys übereinander mit dem Gesicht nach unten und wer zuerst hingreift, muss alles zahlen.
Das ist eine gute Idee.
Dankeschön.
Da werden wir alle zu trinken.
Mein liebster Ort ist?
Mein liebster Ort ist mein kleines Café schräg gegenüber, an dem ich morgen meine Zeitung lese und dem Passanten hinterher gucke.
Mhm. Zugfahren ist?
Wunderbar.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1,99 bei Lidl, schätze ich.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Kompromisse finden, weil jeder Kompromiss generiert immer zwei Verlierer und deswegen sind sie auch emotional so schwer zu ertragen.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe, ist?
Die Frage meiner Frau, als wir nach New York fuhren, ob wir nicht heiraten sollten.
Das müssen Sie überhaupt noch mal. Ja. Also Inka Schneider sitzt im Flieger neben Ihnen, liest dieses Blättchen, was so...
gefährlich,
ja. Diese Frauenzeitschrift. Und dann dreht sie sich zu Ihnen zur Seite und sagt...
Wollen wir nicht heiraten?
Und dann passiert mit Ihnen was?
Dann denke ich, das glaube ich jetzt nicht, weil... das so überraschend war und es wurde so warm und habe dann so diese ganzen 20 Jahre, die wir eigentlich verbummelt hatten, hätten wir schon alles viel früher machen sollen und es klingt so albern, es war so wolkig, als ob man in eine neue Sicherheit, in ein neues Leben, in eine neue Geborgenheit reinkommt.
Mhm.
Ich weiß nicht, ist schwer zu fassen.
Von meiner Tochter habe ich gelernt, dass...
Von meiner Tochter habe ich gelernt, dass ich ein miserabler Vater war.
Hui.
Das muss ich leider Gottes so sagen, ja.
Die ist Ende 20, ne?
Ja, ich habe ja einiges hingekriegt in meinem Leben, aber die ganze soziale Chose bis auf meine Ehe, die ja noch relativ jungen Datums ist, da habe ich nicht so reagiert, wie ich es anderen Leuten raten würde zu tun. Was ist denn das für ein komischer und vermurkelter Satz?
Ja, aber
sehen, wie peinlich mir das ist.
Gar nicht. Gerhard Schröder.
Ja.
Was fällt Ihnen zu ihm ein?
Ich halte den Gerhard Schröder für einen der besten Kanzler, die wir je hatten. Und ich halte ihn für einen warmherzigen Menschen und für einen, ich will nicht sagen Freund, aber für einen, mit dem man immer gerne zusammen ist.
So, und jetzt könnte es Leute geben, die sagen, jetzt bezeichnet der Kunze den Schröder als Freund. Wir müssen erklären, Doris Schröder-Köpf ist die Mutter ihrer Tochter und jetzt die Ex-Frau von Gerhard Schröder. Aber genau. Zu der Zeit, als Sie Journalist waren, waren die beiden ein Paar. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich nur Doris Schröder-Köpf anrufen oder antexten müssen und sagen müssen, ich brauche den Gerhard zum Interview.
Na, so war das nicht, weil es macht auch keinen Sinn, den ständig zu interviewen. Und der Gerd sagte auch irgendwann mal, ich sag jetzt mal Gerd, du, ich kann da nicht in deine käsige kleine Sendung morgens kommen, ich bin schließlich der Bundeskanzler. Aber was du machen kannst, ist dreimal im Jahr anrufen und wenn wirklich ein Thema auf der Tagesordnung steht, dann kannst du rüber ins Bundeskanzleramt kommen, war ja noch Bonn zum Teil, und da können wir ein Interview machen. Aber sonst haben wir das immer strikt auseinandergehalten. Und ich glaube auch nicht, dass ich mehr Interviews mit dem hatte als irgendein anderer.
Mein Vorbild ist?
Friedrich Nowotny.
Warum?
Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein bisschen was kann, aber das bisschen, was ich kann, das habe ich Friedrich Nowotny abgeschaut. Weil Friedrich Nowotny war von all den Journalisten, die ich in Bonn gekannt hatte, bei Weitem der intelligenteste. Vielleicht hat er nicht so gut Englisch gesprochen wie andere, aber er war bei Weitem der politischste und bei Weitem derjenige, der vor allen anderen wusste, wo es lang geht.
Sven Kunze im HR1 Talk. Sven Kunze ist im HR1 Talk heute, Journalist, Buchautor und Kriegskind. 42 geboren. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kinderjahre?
Ich bin auf dem Land groß geworden. Also eigentlich bin ich ein Landkind. Ich bin in Dorbach, in einem Seitental von Dorbach, in der Nähe von Offenburg groß geworden. Und das Einzige, an was ich erinnere mich an zwei Sachen. Erstens, wenn am Wochenende unten den Talweg die Hungernden und die sozusagen Nichtbauern aus Offenburg und Umgebung den Talweg in Burg haben, um auf den abgeernteten Äckern noch ein paar Körner oder Kartoffeln rauszupulen. Daran erinnere ich mich. Und weil meine Familie sehr katholisch war, hat man sie das auch machen lassen. Und das Zweite war so ein Fliegerangriff. Da kamen die Franzosen, die Engländer, nachdem sie Stuttgart bombardiert hatten, über den Schwarzwald, hatten noch Bomben und ließen sie da in unserer Höhe zweimal fallen. Da erinnere ich mich.
Gibt's aus diesen Kinderzeiten eigentlich Kinderfreunde, die Sie durchs Leben begleitet haben?
Nee. Nein, ich war dann 6, 7, dann ist meine Mutter, die in den diplomatischen Dienst gegangen ist, nach Bonn gezogen. Erst nach Frankfurt übrigens, dann nach Bonn. Ich habe ja in Frankfurt pubertiert, nur damit Sie das wissen.
Das Ich können Sie auch noch.
Ja, ich war im Güldegymnasium. Und das ist alles hinter mir geblieben.
Sie haben Ihren Vater sehr früh verloren. An welcher Stelle hat er gefehlt und welche Erinnerungen haben Sie an Ihren Vater?
Ich erinnere mich, dass ich dann in einen Raum gebeten wurde, in dem Haus da von der Nevis, wo wir wohnten, und da saß ein alter Mann auf dem Sofa und meine Mutter sagte, das ist dein Vater. Und mit dem konnte ich nur gar nichts anfangen. Und weil er
im Krieg war, oder?
Ach, der Idiot, der war Theaterintendant in Straßburg. Und kurz bevor die Franzosen, die Amerikaner einmarschierten, ging der nochmal zurück, um was zu holen, was völliger Unsinn war, und wurde dann gefangen gesetzt und war jahrelang in Kriegsgefangenschaft. Und kam dann zurück und ist dann mit dem grünen Wagen, das war so eine Schauspieltruppe, um dem Stück Raub der Sabinscherinnen, das kennen Sie nicht mehr. Aber er war dafür geeignet, weil er ja aus Sachsen kam und die Hauptrolle ist der Schauspieler Richter Striese, Sächsisch spricht, auf Tournee gegangen. Ich habe den ganz selten gesehen.
Der Abschied von Ihrem Vater, den beschreiben Sie im Buch so sehr, dass man, wenn man nah am Wasser gebaut hat, weinen muss und ansonsten so ein Kloß im Hals hat. Diesen Moment zu wissen, dass Vater sich am Bahnsteig von Ihnen verabschiedet. Ja. Hat sie das ihr Leben lang begleitet?
Dieses Bild, dass er, man muss das sagen, das ist schon einige Zeit her, und damals gab es noch Dampfloks und die machten Dampf und Rauch. Und in einer solchen Dampf-Rauchwolke ist mein Vater verschwunden, als ich ihn, ich habe ihn noch kurz vor seinem Tod in München besucht, als ich da mit dem Zug abfuhr. Und dieses Bild, wie mein Vater in dieser Rauchwolke verschwindet, wie ein Engel irgendwie, und dann weg ist für immer und ewig, das hat mich Zeit meines Lebens begleitet, aber nie in einer irgendwie bedrängenden Form oder in einer Form von Trauer oder von Verlust, weil, wie ich schon gesagt hatte, so viel hatte ich nicht von dem.
Sven Kunze, 77, Autor und Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit Sven Kunze, der mein Gast ist heute, und der wünscht sich Prince und Purple Rain, weil es ein toller Song ist, oder?
Einfach, weil es tolle Musik ist. Yeah. Nicht, weil es was bedeutet, was aussagt oder weil es eine bestimmte Rolle in meinem Leben gespielt hat, ist, sondern es ist verdammt gute Musik.
Mm. Wenn Inka Schneider, ihre jetzige Frau, ja, zu Ihnen sagt, komm Sven, wir gehen in Berlin, schick in eine Karaoke-Bar und dann singen wir Purple Rain mit, dann sagen Sie?
Um Gottes Willen, lass mich nicht singen. Lass uns lieber zum Mütterchen an die Ecke gehen. Da ist Adriano Celentano. Da würde ich vielleicht noch mitbrummen, Una Festa sui Prati, aber auch nur gebrummt und leise.
Okay, dann lassen wir ihn singen. Prince, Purple Rain, und Sven Kunze ist noch eine halbe Stunde da. Purple Rain. Vor einigen Jahren, Herr Kunze, haben Sie schon mal ein Buch vorgelegt, Die schamlose Generation, wie wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel ruinieren. Meinen Sie wirklich, dass wir diese Generation sind, die einfach zu viel will?
Ja, Sie nicht, aber meine.
Weil ich 45 bin und Sie 77.
Nein, nein, Sie müssen das aufleben und beseitigen und durchleben und durchleiden, was wir hinterlassen, das muss man ehrlich sagen.
Das heißt also, Sie haben damals die Menschen in Ihrem Alter angeprangert, weil Sie das, was Sie kriegen können, auch wirklich alles nehmen, oder?
Ja, weil wir all das, was wir uns vorgenommen hatten, eben nicht in die Tat umgesetzt haben, sondern relativ friedlich und gemütlich und epikureisch und genussorientiert unser Leben hinter uns gebracht hat. Und das, was eigentlich auf der Tagesordnung unserer Politik hätte stehen müssen, nicht in die Tat umgesetzt haben.
Zum Beispiel was? Was ist verpasst worden?
Naja, diese ganze Klimaproblematik. Es ist ja nicht so, dass das jetzt seit der jungen Schwedin oder Norwegerin bekannt ist. Das weiß man seit 30, 40 Jahren. Wir haben es liegen lassen. Dann die Integration der sogenannten Gastarbeiter. Wir wissen, dass die da sind, dass sie integriert werden müssen. Wir haben es liegen lassen. Dann die Produktion von Kindern. Wir wissen, dass wir die Kinder brauchen nach unseren Sozialsystemen, um die Sozialsysteme überhaupt am Leben zu erhalten. Wir haben, weil das alles viel zu unbequem war, das nicht getan. Und so können Sie das quer durch die Reihe aufzählen. Wir haben wirklich, wo immer man genau hinschaut, mehr oder weniger versagt.
Das klingt fast so, als würden Sie sich auch schuldig fühlen.
Ich fühle mich in einem abstrakten Maße schuldig, ja. Aber so richtig schuldig darf ich mich gar nicht fühlen, weil ich nämlich das, von dem ich ja intellektuell weiß, was in die Tat hätte umgesetzt werden müssen, halt aktiv auch nicht gemacht habe. Mhm. Ich habe zwar dann damals scharf für die Einführung des Kommunismus hier in unserem Lande gekämpft, einige Zeit, aber Gott sei Dank ist daraus nichts geworden. Und das war aber wohl eine ganz törichte Idee.
Aber was hat Sie denn dazu getrieben, für den Kommunismus?
Weiß ich nicht. Ich höre immer wieder, stelle ich mir auch meine Alterskorte. Sag mal, wie konnten wir damals so dämlich sein, wo jeder, auch nur durchschnittlich Begabte, sehen musste, dass das nichts bringt, auf die Straße zu gehen und sozusagen KPs zu gründen. Und mir geht's wie dem württembergischen Ministerpräsidenten, der auch, wenn man ihn danach fragt, sagt, das weiß ich nicht. Ich muss verrückt gewesen sein.
Greta Thunberg, die haben Sie gerade angesprochen, mit ihren 16 Jahren, was die da macht, ist dann offensichtlich in Ihren Augen auch mehr als überfällig, oder?
Na, es ist bizarr, dass wir eine 16-Jährige brauchen, die den Politikern auf die Sprünge hilft und denen klar macht, wir haben ein Umweltproblem, das geht ja gar nicht. Mhm. Das weiß man ja seit 30 Jahren. Man braucht sowas nicht, sondern braucht eine anständige Politik und keine verzweifelten 16-Jährigen, die durch die Straße traben und der Merkel und wem auch immer sagen, wir haben eine Umweltproblematik. Das weiß die Merkel. Mhm. Die sowieso, wo sie nicht viel getan hat.
Das klingt hart. 16 Jahre Kanzlerschaft?
Ja.
Nicht viel passiert.
Ach, wissen Sie, sie hat uns einigermaßen sicher durch normal turbulente Zeiten geführt. Das ist, wenn Sie andere Länder sehen, schon eine ganze Menge. Mhm. Aber was mich total sozusagen verzweifeln lässt jetzt am Ende meines Lebens, wenn man so will, oder am Ende deiner Lebenszeit, wir haben ja 40 Jahre lang sehr gut gelebt, alle. Es war Frieden, es war Ruhe, die Leute haben anständig Geld verdient, sie konnten reisen, sie konnten teilweise Vermögen akkumulieren. Also wir hatten 70 Jahre lang eine Zeit wie nie zuvor in Deutschland. Und man würde ja jetzt vermuten, dass man im Augenblick sagt, oh, das haben wir prima gemacht, so machen wir es weiter. Mhm. So wollen wir es weiter haben. Mhm. Aber die Leute wollen es eben so nicht mehr weiter haben. Und ich frage mich, was wollen sie stattdessen und wo geht das alles hin? Und warum wird all das, was in den 70 Jahren ja gut gelaufen ist, plötzlich zerschlagen? Oder versucht man es zu zerschlagen? Das ist mir ein Rätsel.
Sven Kunze, 77, Autor und Gast im HR1 Talk. 77 Jahre und ich finde sehr weise. Sven Kunze ist mein Gast im HR1 Talk. Er schreibt das Buch Alt sein wie ein Gentleman. Wir haben gerade über dieses Hinterlassen gesprochen. Wenn dieser Tod auf Sie zurückt, haben Sie eigentlich Angst vor dem?
Nee. Nee, komischerweise. Und zwar, es ist, glaube ich, ganz einfach. Man kann sich den eigenen Tod nicht vorstellen.
Man denkt immer,
man kann ihn sich vorstellen, aber wenn man ihn sich vorstellt, dann lebt man immer noch. Mhm. Und ich glaube, das hat die Natur ganz geschickt eingerichtet. Man kann sich das nicht vorstellen und kann deswegen auch keine Angst haben. Oder wie Epikur sagt, wo der Tod ist, bin ich nicht und wo ich bin, ist der Tod nicht. Man trifft ihn also nicht.
Wie bewährt?
Das Sterben kann zäh sein.
Ja.
Vom Sterben kann man Respekt haben. So, und deswegen wäre es mir am liebsten, wie übrigens allen, mit denen ich darüber rede. Mhm. Keiner will sterben, jeder will tot umfallen.
Das kann man sich wünschen, aber das wird
das
im
kann man sich
Fall
wünschen, ist in den seltensten, oder Jürgens, so wollen sie umkommen. Mhm. Auf dem Spaziergang, was machst du da unten? Tot ist er.
Mhm. Und wenn das so nicht klappt, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, sind sie auch eher der Meinung, dass man dann vielleicht auch im richtigen Moment nachhelfen?
Ja, ich bin schon dafür. Ich meine, die beiden großen Themen der Aufklärung, Selbstbestimmung und Freiheit, die müssen dann auch, was das betrifft, in die Tat umgesetzt werden. Wir tun jetzt das unentwegt und dazu gehört eben auch das Recht, darüber zu bestimmen, wann will ich gehen und wie will ich gehen.
Und wo ist dann die Grenze?
Es gibt keine Grenze. Mhm. Ich will gehen, also lasst mich gehen zum Teufel. Dann Hinzu kommt, wenn ich das nur kurz sagen darf, durch den medizinischen Fortschritt kann das Sterben auch immer zäher werden. Es werden immer mehr Krankheiten auftauchen, die es früher nicht gegeben hat, weil die Menschen früher gestorben sind, wie etwa Demenz. Mhm. Und weil dem so ist, muss einfach das Gehen dürfen freigestellt werden, damit wir nicht in diese gigantischen Krankheitsbiografien auf dem letzten Stück Leben zum Opfer fallen.
Was sagen denn Ihre Freunde, Ihre Bekannten, Ihre Frau ja auch dazu? Die sollen das ja bitte schön auch mittragen, oder?
Meine Frau ist natürlich dagegen, weil sie sagt, du bist doch nur gut entschlossen, red nicht so. Aber ich habe ja auch in Bezug auf das andere Buch, habe ich ja viele Lesungen gemacht und irgendwann unter alten Leuten kommt das Thema dann immer mal wieder hoch. Ich habe niemanden bei meinen Reisen durch die Republik gefunden, der gesagt hätte, ja, da muss verboten bleiben, sondern den meisten Sachen, lass es freigeben. Mhm. Ich glaube, das ist das Thema, über das man sich quer durch die Republik über alle Grenzen hinweg einigen könnte. Wird aber nicht passieren.
Wie häufig denken Sie über diese Situation?
Gar nicht. Gar nicht. Das ist das Schöne, weil das macht ja keinen Sinn. Ich habe ja gesagt, das wäre ja Zukunft. Ich bin ja gegen Zukunft, ne? Und für ein bisschen für Vergangenheit, ganz gegen Zukunft und 100% für einen Augenblick. Und das hieße ja in die Zukunft reinblicken, was passiert dann, was passiert hier, was passiert da, hat es ja eh nicht im Griff. Also schön im Augenblick bleiben, das ist mal prima aufgehoben.
Das ist eigentlich das perfekte Ende, dass wir uns gemeinsam setzen können für unser Gespräch, diesen Moment zu genießen. Ich habe ihn sehr genossen mit Sven Kunze, der ein Buch geschrieben hat, das Altsein wie ein Gentleman heißt. Bevor Sie gehen, Herr Kunze, es ist brauchbar uns, dass jeder Gast etwas auswendig aufsagen darf, wenn er es denn möchte. Eine Zeile, einen Vers, eine Lebensweisheit, eine Telefonnummer, eine Adresse. Sie dürfen wählen, was Sie mögen.
Dann werde ich Ihnen mein erstes Mai-Gedicht von früher, das ist allerdings ein altes Gedicht, ja, und das darf man nicht mal so ernst nehmen, nur weil Sie ein Gedicht haben wollen, was sich hinten heilt. Heut kein Blick dem Weiberrock, ich marschier im schwarzen Block. In meinem Sack aus Leinchen habe ich spitze Steinchen. Treff ich ein Kapitalistenschwein, dem hau ich in die Fresse rein. So, das letzte gilt auch nicht. Sie wollten ein Gedicht haben, das ist das, was ich selbst irgendwann mal vor 20 Jahren oder so angesichts, als ich noch unvernünftig war, 1. Mai Demonstration, ist 40 Jahre her, gereimt habe.
Sven Kunze im HR1 Talk, herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich heiße Marco Schreil und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
HR1, genau meins.